Und ich habe als Überschrift gewählt über diese Geschichte, die wir jetzt von Steffi gehört haben, vorgelesen, den Titel gewählt, Durchbruch zur Freude. Ich will euch aber auch ganz offen bekennen, dass ich zum ersten Mal über diese Geschichte predige. Ich habe es bis heute nicht gewagt. Ich sage euch warum. Ich habe nämlich ein Problem mit diesem Text, das ich einfach nicht lösen kann. Ich habe, glaube ich, schon über alle Evangelientexten gepredigt, über Weihnachten, aber über diesen nicht. Ich hatte immer so eine Hemmschwelle und ich habe mir gesagt, dieses Jahr wage ich mich mal dran, obwohl ich ein Problem habe. Und ich sage euch, welches das Problem ist, nämlich der Vers 9. Da haben wir schon gehört und da heißt es im Vers 9, der Stern zog vor ihnen her, von diesen Sterndeutern, bis er über der Stelle stehen blieb. Im Englischen heißt, bis er stoppte über der Stelle, über diesem bestimmten Haus, wo das Kind drin war. Und das kann ich einfach nicht einordnen. Ein Stern oder auch Sternenkombination, wir kommen noch drauf, die Lichtjahre von der Erde entfernt sind, kann man da sagen, der steht jetzt genau über diesem Haus. Wenn ihr zum Beispiel einmal an einem schönen Nacht, in einer wolkenlosen Nacht, auf den Balkon geht, den Sternenhimmel schaut, könnt ihr sagen, dieser jene Stern, für euch, der am meisten funkelt, der steht genau über dem Haus unseres Nachbarn. Das geht doch nicht. Da müsste etwas anderem passieren, dass dieser Stern so etwas gewesen wäre wie eine Drohne, wo eine Taschenlampe dran angebunden wäre und der wäre da vorausgedüst und hätte dann gestoppt über diesem Haus, aber nicht zu hoch, nur etwa 10 Meter, dass man genau weiß, über diesem Haus steht dieser Stern. Das wäre einleuchtet. Aber ich habe ein Problem mit dieser Stelle. Auch heute Morgen, ich sage es euch ehrlich, ich kann es nicht auflösen. Ich habe jetzt aber vieles gelesen und studiert. Es gibt natürlich Erklärungen, aber aus meiner Sicht hinken die alle irgendwie. Ich kann es nicht auflösen, aber eigentlich, und da bin ich ruhig geworden über diesen Text, ist es auch nicht so schlimm. Wir können nicht alles auflösen. In dieser Geschichte, wir können auch nicht alles auflösen, was sonst an Geschichten in der Bibel sind. Warum? Weil unser menschliches Denken eben sehr begrenzt ist, weil unser Denken nur gerade eine horizontale Logik erfassen kann. Das ist das Problem. Unser Denken ist beschränkt. Wir können nur waagrechte Logik erfassen. Wilhelm Busch hat es einmal so formuliert, er hat gesagt, dass unser menschliches Denken beschränkt ist, unser horizontales Denken beschränkt ist, das ist traurig und manchmal auch langweilig. Ich finde das schön treffend formuliert. Dass unser Denken so beschränkt ist, das ist traurig, nur auf der horizontalen Basis Dinge erfassen kann, das ist traurig. Und das ist manchmal auch langweilig, aber auf der anderen Seite ist gerade das Besondere an Weihnachten. Dass Gott unsere menschlich begrenzte Logik durchbrochen hat, gerade an Weihnachten. Und eine Linie gezogen hat, eine waagrechte Linie auf diese Welt, auf diese Erde. Und unser Denken durchbrochen hat. Und mit dieser vertikalen Dimension, mit dieser senkrechten Dimension wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Und die ist nicht langweilig und die ist auch nicht traurig, sondern sie ist faszinierend und sie führt eben zu tiefer Freude, einer Freude, die eben auch nicht mit menschlicher Logik erfassbar ist, die eben auch aus dieser anderen Dimension kommt. Und ich wünsche mir das für heute Morgen, dass wir das alle heute Morgen ein bisschen neu wieder erfassen. Durchbruch zur tiefen Freude. Ich lese noch einmal die ersten 3 Verse aus Matthäus 2, aus dieser Geschichte, wo es heißt, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als der König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Ich glaube, wir könnten über diese drei Verse die Überschrift setzen: Auch die Hölle konnte die Geburt des Weltenerlösers nicht verhindern. Sie hat es versucht hier, die Hölle. Dieser Herodes ist es. Er verkörpert eigentlich, wir könnten auch sagen, er personifiziert eigentlich diese Verhinderungskräfte der Hölle. Ja, wer war denn dieser Herodes? Wir wissen sehr viel aus der Geschichte, auch außerbiblisch, von diesem Herodes. Dieser Herodes war einerseits ein genialer Politiker. Deshalb bekam er auch den Namen Herodes der Große. Es gab ja eine ganze Herodianer-Dynastie von Herrschern. Aber er war der Genialste, der Herausragendste, der Herodes der Große. Und noch etwas ist ganz besonders für ihn: Er hat großartige Bauprojekte realisiert. Könnte sein, dass er ein Architekt war. Ein genialer Mensch. Zum Beispiel baute er den Hafen und auch die Stadt von Caesarea. Am Meer gibt es heute noch Überreste von dieser großartigen Stadt und diesem Hafen. Oder ihm wird auch zugesprochen, dass er die Stadt Tiberias baute am See Genezareth. Herodianische Bauten gab es unter anderem auch in Tyros, in Athen sogar, in Sidon, in Damaskus und in Jerusalem. In Jerusalem ließ Herodes der Große große Festungen bauen, zum Beispiel die Adonia, die ist ja bekannt, Adonia. Oder auch etwas anderes, was Herodes bauen ließ, war Masada. Masada, wer schon in Israel war, der kennt das, da muss man einfach hin. Die Festung Masada war ein gigantisches Bauprojekt vom Herodes dem Großen. Und Herodes der Große war auch der große Förderer und Erneuerer der Gestalt des Tempels in Jerusalem. Wer schon einmal in Israel war, der hat sicher noch ein Stück Tempel, die Klagemauer, richtig gesehen. Das ist noch ein kleines Stück Überrest von dieser Genialität, dieser genialen Bautätigkeit vom Herodes dem Großen. Einerseits und andererseits, das lesen wir hier in dieser Geschichte, war Herodes wirklich auch ein Werkzeug des Bösen. Ein Werkzeug der Hölle. Man weiß aus der Geschichte, wenn ihm nur schon der Gedanke kam, jemand könnte ihm seine Macht streitig machen, solche Leute wurden von ihm rücksichtslos ausgelöscht. Herodes war ein Mann voller Hass, voller Misstrauen. Und je älter er wurde, desto schlimmer wurde es. Zum Beispiel ließ Herodes in rasender Eifersucht seine erste Frau hinrichten, die Marianne. Er hat einen Sohn umgebracht, eigene Söhne. 3 Söhne hat er umgebracht, weil er Angst hatte von ihnen. Sie würden seine Macht irgendwie in Frage stellen. Wie teuflisch, wie höllisch. Und jetzt haben wir hier gelesen, er wollte heimlich, ohne viel Aussehen, jetzt auch den Messias liquidieren, heimlich. Mich hat das Wort noch in der Stille bewegt. Das ist eine typische Strategie des Teufels, finden wir immer wieder. Heimlich, heimlich. Und Jesus wurde öffentlich geboren, wurde proklamiert von den Engeln. Das Evangelium ist öffentlich, im Gegensatz zur Strategie des Satans, im Dunkeln, heimlich agiert er. Dieser Gottesdienst ist öffentlich. Das Evangelium ist öffentlich. Es ist sogar ein Menschenrecht, das Evangelium zu hören. Öffentlich. Und jetzt heißt es hier im Vers 3, als dieser Herodes hörte, dass ein König geboren wäre, heißt es, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Das heißt, diese Nachricht hat wie ein Blitz eingeschlagen in diese Atmosphäre damals in Jerusalem. Es erschrak auch ganz Jerusalem. Warum? Weil es musste ernsthaft ein erneutes Blutbad durch diesen Herodes befürchtet werden. Und aus der Geschichte wissen wir, nicht zu Unrecht. Nicht zu Unrecht. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt es dazu, dass ein Mensch so besessen wird vom Bösen wie dieser Herodes? Ich kann mir gut vorstellen, dieser Herodes, ich habe mich versucht, ihn hineinzuversetzen, er hat bestimmt im Stillen gelitten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er nachts vielleicht Tränen vergoss in sein Kissen und gedacht hat, warum muss ich so jähzornig sein? Warum muss ich meiner Wut so freien Lauf lassen? Warum muss ich so böse sein? Ich will es doch eigentlich gar nicht. Es ist wie ein Zwang. Aber wie kommt es dazu, dass ein Mensch so besessen wird? Nebst dem, dass ja das Böse in unserer Natur von Geburt angelegt ist, sagt die Bibel, oh, wie froh sind wir, dass der Erlöser geboren ist. Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, dass das Böse uns angeboren ist, wie die Bibel an mehreren Stellen sagt. Sondern in der Bibel sehen wir weitere Faktoren, warum Menschen vom Bösen so besessen werden können. Ganz einfach, wenn sie in ihrem Leben zusätzlich noch ganz bewusst eine Tür zum Bösen auftun. Und jetzt kommt etwas, ich habe das bei mir in Klammern geschrieben. Darf ich das an Weihnachten, sind wir doch nur so gefühlvolle Predigten halten, aber darf ich noch einen ganz ernsten Satz beifügen? Ich habe das nur in Klammer, nur ganz kurz und dann schließe ich die Klammer wieder. Es hat mich bewegt, diese Gedanken. Es ist nämlich auch bei Christen so. Wenn wir die Befreiung in Jesus erlebt haben und anschließend wieder ganz bewusst dem Bösen die Tür öffnen, dann sagt uns Jesus an mehreren Stellen in den Evangelium, dann wird es ärger als vorher. Jesus sagt sogar, dann nimmt dieser Geist des Bösen, durch den wir befreit wurden, durch Jesus, 7 andere Geister dazu und kehrt wieder zurück, wo wir ihn, ich sage es noch einmal, bewusst die Türe öffnen. Durch Groll, durch Nachtragen. Durch Unversöhnlichkeit. Klammer geschlossen. Und jetzt wollen wir uns den Sterndeutern zuwenden. Es heißt hier, sie kamen aus dem Osten. Die Ausleger sind sich einig, dass sie höchstwahrscheinlich aus Babylonien kamen. Im Griechischen heißt es, sie waren Magier, so werden sie genannt in der Grundsprache der Bibel. Das heißt, sie waren unter anderem Spezialisten in der persischen und auch in der babylonischen alten Sternkunde. Und jetzt kommen diese Sterndeuter oder diese Magier nach Jerusalem und fragen, wo ist dieser König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Wie kommen die dazu? Zu sagen, wir haben seinen Stern gesehen. Man weiß, das ist erforscht worden, dass diese Magier aus Babylonien, das waren nicht nur Spezialisten in Sternkunde, die waren ganz breit begabt und ausgebildet. Das waren Wissenschaftler, die waren auch Spezialisten in Staatskunde, in Wirtschaftskunde und sie waren unter anderem auch Spezialisten in der Theologie. Natürlich wahrscheinlich in der heidnischen Theologie. Also sie waren ganz breit ausgebildet, diese Weisen. Und deshalb kannten sie höchstwahrscheinlich die jüdischen Schriften oder das Alte Testament. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Juden ja jahrzehntelang ja in Babylonien im Exil waren und auch die Kultur dort entsprechend geprägt haben. Es gibt zum Beispiel einen babylonischen Talmud, der in Babylonien durch die Juden entstanden ist. Und jetzt deshalb könnten diese Magier zum Beispiel die Stelle gekannt haben aus 4. Mose 24, Vers 17, wo es heißt, es wird ein Stern aufgehen aus Jakob. Und sie bringen das jetzt zusammen, diese Magier, dieses theologische Wissen zusammen mit ihrem astronomischen oder vielleicht sogar astrologischen Wissen. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, Fachleute sagen uns das übereinstimmend, das Jahr 7 vor Christus. Und das passt auch zeitlich genau in die Geschichten, anderen Geschichten der Evangelien. 7 vor Christus weiß man, dass es eine außergewöhnliche Sternkombination gab oder Konjunktion, wie man sagt in der Fachsprache. Sternverbindung zwischen dem Stern Jupiter und zwischen dem Stern Saturn. Also eine Verbindung von diesen zwei Sternen. Und die Sterndeuter, die haben den Jupiter gedeutet als den Stern des Weltenherrschers. Und den Stern Saturn, der galt als der Stern der Juden. Und es gab also eine solche Kombination oder zum Teil sogar, wird gesagt, mehrere Kombinationen von diesen beiden Sternen. Weltherrscher Jupiter und Saturn, Stern der Juden. Jetzt kommen also diese Magier nach Jerusalem und fragen, wo ist dieser König der Juden? Achtet euch einmal auf die Formulierung. Achtet euch auf die Formulierung. Die Magier fragen nicht, ist es möglich, dass ein König geboren ist? Oder könnte es sein? Sie fragen auch nicht, wann ist vielleicht unter gewissen Umständen dieser König geboren worden, sondern sie fragen, habt ihr es bemerkt? Wo? Das heißt, sie sind sich so sicher ihrer Sache. Und jetzt bekommen sie zu ihrer inneren Sicherheit, die sie haben, auch noch letzte Gewissheit. Sie sind sicher, dieser ist geboren, das ist Tatsache für sie. Aber jetzt noch die letzte Frage, wo? Und jetzt ruft Herodes, haben wir gehört, all seine Top-Theologen zusammen, die ihm zur Verfügung standen. Und diese sagen übereinstimmend, Bethlehem ist der Ort, wo der Messias geboren wird. Was für eine geniale und zeitlose Tatsache. Eine Tatsache, die heute noch gilt. Wir kommen nämlich heute noch letzte Gewissheit durch Gottes Wort. Diese Magier bekamen letzte Gewissheiten jetzt noch. Und wir brauchen auch letzte Gewissheiten in unserem Leben. Ich staune manchmal, wenn Menschen so kurz vor der Ewigkeit stehen und man fragt sie, wissen sie oder weißt du, wohin du kommst nach dem Tod? Und die Leute sagen mir manchmal, ja, ich weiß es auch nicht, wohin das Schicksal mich verschlägt. Wir brauchen doch letzte Gewissheiten. Wie oberflächlich. Das Schicksal. Damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Wir brauchen letzte Gewissheiten. Und letzte Gewissheiten, das will uns diese Geschichte auch lernen, finden wir nicht in den Sternen. Letzte Gewissheiten lassen sich auch nicht finden im Bauchgefühl. Letzte Gewissheiten finden wir auch nicht irgendwo in gewissen Eindrücken, wo wir nie wissen, woher die wirklich kommen, oder in irgendwelchen Eingebungen. Natürlich, die haben auch ihren Platz, wir sehen es hier in dieser Geschichte. Aber letzte Gewissheiten finden wir noch heute letztendlich im Wort Gottes. Und das ist das Geniale am Evangelium. Im Evangelium, in Gottes Wort, finden wir letzte Gewissheiten in den wichtigsten Fragen unseres Lebens. Nämlich, woher wir kommen und wohin wir gehen. Noch einmal, Gottes Wort schenkt uns letzte Gewissheiten. Wie damals diese Magier das erlebt haben, und das gilt auch für uns. Welche Freude für uns als Christen. Aber jetzt schickt der Herodes diese Magier nach Bethlehem, und jetzt kommen wir zu diesem Vers, der schuld ist, dass ich bis heute nie wagte, darüber zu predigen, weil ich einfach blockiert war. Ich will ihn jetzt aber nicht auslassen. Man kann es elegant als Prediger machen. Wir lassen auch den Vers aus. Gehen weiter. Nein, ich lasse ihn jetzt nicht aus. Lesen ihn noch einmal. Der Stern zog vor ihnen her von Jerusalem nach Bethlehem, bis er ob über der Stelle oder dem Haus oder dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Und ich sage es euch noch einmal, dieser Vorgang kann ich euch nicht schlüssig erklären. Professor Werner Gitt, einige von euch kennen ihn, der sagt, wahrscheinlich war es so eine Sterndrohne. Der erklärt das ganz einfach, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Mag sein. Aber irgendwo passt das nicht ganz zum ersten Teil der Geschichte. Wisst ihr, was für mich die Variante ist, die ich am ehesten denke, sie könnte zutreffen? Wollt ihr es wissen? Also ich bin auch nicht ganz sicher. Aber ich erkläre jetzt eure Variante mit allem Überlegen und Lesen. Meine erste Variante wäre, als diese Magier losgingen von Jerusalem nach Bethlehem, dass da vielleicht zum Teil der Himmel bedeckt war von Wolken. Und jetzt, als sie bei diesem Haus standen, wo das Kind war, könnte ich mir gut vorstellen, gab es einen Wolkenbruch, eine große Lücke und der Stern schien wieder ganz klar. Aber auch das geht nicht ganz auf mit dem ganzen Vers 9. Aber ist nicht so wichtig. Wichtig ist nämlich jetzt, wie es weitergeht. Es heißt nämlich, und das ist unser Thema in Vers 10, als sie den Stern sahen, könnte sein, dass der irgendwo versteckt war. Als sie den Stern jetzt wieder neu sahen, erfüllte sie große und heftige Freude. Jetzt kommt es also zu diesem Durchbruch der Freude. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, dieser Durchbruch der Freude war nicht nur eine momentane, religiös-emotionale Gefühlsregung, sondern dieser Durchbruch zur Freude hatte ganz konkrete Auswirkungen, die eigentlich schon vorbereitet waren, als sie loszogen in Babylonien. Es heißt nämlich weiter jetzt in unserer Geschichte, sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da sehen wir also die Auswirkungen von diesem Durchbruch zur Freude. Die Magier hatten keinen Pakt gemacht mit Herodes, das ist das Erste. Er wollte ja, sag mir dann heimlich, und dass ich auch anbete. Sie haben keinen Pakt gemacht mit dem Bösen, das ist das Erste. Und das Zweite, die konkreten Auswirkungen dieser Freude dieser Magier war, sie haben sich nicht aufhalten lassen von der Erbärmlichkeit dieses Hauses. In so einem Haus wird doch kein König geboren, Weltenherrscher. Sie haben sich auch nicht aufhalten lassen, ihrem Durchbruch der Freude von der Erbärmlichkeit dieser Mutter, die da dabei war, diese Maria. Wie war die wohl angezogen? Die hatte wahrscheinlich wochenlang ihre Kleider nicht mehr gewechselt von der langen Reise. Die waren schmutzig und rochen entsprechend. Aber der Durchbruch dieser Männer, übrigens, das war ja nicht Balthasar und Melchior, steht gar nirgends in der Bibel, das hat die Kirche später erfunden. Und dass einer dunkel war, steht auch nicht, dass nur drei war. Aber es heißt, sie haben einen Durchbruch zur Freude erlebt und ließen sich nicht aufhalten. Und dieser Durchbruch zur Freude hatte noch eine weitere Auswirkung, auf das möchte ich noch eingehen zum Schluss. Es heißt weiter im Vers 11, sie, diese Magier, warfen sich vor ihm nieder. Ich habe mir sagen lassen, das ist der orientalische Anbetung. Man legt sich flach auf den Boden und meistens auch die Stirne drückt man auf den Boden. Das ist Ausdruck von orientalischer Anbetung. Und jetzt heißt es weiter im Vers 11, und sie öffneten, so heißt es im Griechischen, ihre Schatzbehälter. Und sie gaben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Beginnen wir mit dem ersten, Myrrhe. Myrrhe war oder ist heute noch, heute ist es nicht mehr so teuer wie damals, aber Myrrhe ist ein teures, damals war es ein teures, wohlriechendes Harz, das gebraucht wurde zum Herstellen von Salben oder auch von Medikamenten. Und schon Martin Luther hat es gesagt und am letzten Sonntag der Manuel Leiser hat auch schon darauf hingewiesen, es weist, so sagte schon Luther, auf den Kreuzestod von Jesus hin. Diese Myrrhe weist hin auf die eigentliche Bestimmung, wozu dieses Kind, dieser Sohn Gottes in diese Welt hineingeboren wurde. Und wir lesen in den Evangelien, dass nach der Kreuzigung von Jesus der tote Körper von den Frauen einbalsamiert wurde. Mit was? Mit, unter anderem steht, Myrrhe. Mit Myrrhe. Und so wurde er dann ins Grab gelegt. Wie gewaltig ist doch das? Wahrscheinlich ohne ihr bewusstes Wissen haben diese Weisen, diese Magier aufs Zentrum hier schon bereits hingewiesen vom Kommen von Jesus, vom Sohn Gottes. Das Zentrum seines Kommens ist das Kreuz. Ich will euch dazu eine Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat in den vergangenen Wochen. Einige von euch kennen die Insel Sylt oder Sylt, ich weiß nicht mal, wie man es sagt, in Deutschland. Wie sagt man es richtig? Sylt, ist das richtig? Die Insel Sylt. Und dort hat es jahrelang unbekannte Leichen früher immer wieder an den Strand gespült. Leichen von Seemännern oder Seeleuten, die ertrunken sind, oder auch von Leichen von Seemännern, die ihrem Leben ein Ende bereitet und die einfach über Bord gegangen sind. Und lange war auf Sylt so, dass diese Leichen einfach am Strand liegen blieben, bis der Vogt von dieser Insel einmal einen Friedhof geschaffen hat und der heißt, den kann man heute noch besuchen, er heißt Friedhof der Heimatlosen. Und warum erzähle ich euch das? Auf diesem Friedhof der Heimatlosen auf Sylt gibt es eine Tafel. Das ist unterdessen auch zu einem Lied geworden. Dort heißt es unter anderem, ein bisschen altdeutsch, aber es passt auch in unsere Zeit hinein. Es heißt dort, wir sind ein Volk vom Strom der Zeit, gespült an den Strand der Erde. Etwas altdeutsch, aber das passt auch zu uns heute. Wir sind ein Volk vom Strom der Zeit, von der digitalen Zeit. Manchmal werden wir auch hingespült an den Strand. Wir werden manchmal mehr gelebt, als was wir selber leben. Und dann heißt es weiter, auf einer Tafel kann man das lesen, steht drauf, das Vaterhaus ist immer nah. Kennt ihr das Lied? Das Vaterhaus ist immer nah. Es ist das Kreuz von Golgatha. Und jetzt kommt's. Heimat. Für Heimatlose. Das Vaterhaus ist immer nah. Es ist das Kreuz von Golgatha. Heimat. Heimat. Für Heimatlose. Was ist denn eigentlich Heimat? Seid ihr einverstanden? Heimat ist der Ort, wo man sich wohlfühlt. Wo man zur Ruhe kommt. Wo man Geborgenheit erlebt. Und durch die Tat von Jesus am Kreuz kommt in unser Innerstes noch heute zur Ruhe. Durch die Tat am Kreuz erfährt unser Innerstes Frieden mit Gott. Eine tiefe Geborgenheit, die aus einer ganz anderen Dimension kommt. Das ist Heimat. Mich hat das so bewegt in der Stille. Es ist das Kreuz von Golgatha. Heimat. Für Heimatlose. Kennen wir das alle? Bei Jesus finden wir Heimat. Bei aller Liebe zu unserer Schweizer Heimat und zur deutschen Heimat oder wo sie ist. Aber da finden wir im tiefsten Sinne Durchbruch zur Freude, Heimat für Heimatlose. Und sie gaben ihm Myrrhe. Und heißt, wir haben weiter noch gelesen, und sie gaben ihm Weihrauch. Weihrauch könnte man bestimmt so auslegen, war ein Zeichen der Hingabe. Schon die Priester im Tempel im Alten Testament haben Räucheropfer dargebracht. Weihrauch als ein wohlriechender Duft für Gott. Und deshalb haben diese Weisen sich auch der Länge nach an den Boden gelegt. Sogar ihr Stirn hat den Boden noch berührt. Das war orientalischer Ausdruck von Anbetung. Und wenn ein orientalischer Mensch vor einem Herrscher flach auf den Boden legt, hat er immer damit gesagt, ich begebe mich in deine Hand. Und genau das dürfen wir heute noch tun. Natürlich auf eine andere Weise als damals. Das heißt einfach, der kann den Fuß drüber halten. Aber ich habe dieses Bild gewählt. Wir dürfen auch Weihrauch bringen, die Hingabe, und sagen, ich begebe mich in deine Hand. Und das Dritte ist Gold. Ihr habt hier Weihnachten gefeiert. In den letzten Tagen war auch Gold unter dem Weihnachtsbaum. Wahrscheinlich eher weniger. Im besten Fall vielleicht ein Goldvreneli. Wenn jemand Glück hatte, bekam er ein Goldvreneli zur Weihnacht. Aber ganz bestimmt nicht so viel, wie diese Magier gebracht haben. Habt ihr bekommen. Das Gold konnten nämlich Maria und Josef gut gebrauchen für ihre Flucht anschließend nach Ägypten. Die hatten ja kaum Geld oder kein Geld mehr. Jetzt bekamen sie Gold. Ja, was ist dieses Gold? Ich möchte mal so heute Morgen auslegen, wie es die Reformatoren schon ausgelegt haben. Habe ich nicht erfunden, aber stimmt mit der Linie der Bibel überein, dem Gesamtzeugnis der Bibel. Es ist auch ein Hinweis auf das Gold meines Vertrauens. Ich bringe ihm Gold, wenn ich heute Morgen wieder neu sage, ich vertraue dir, Jesus, dass du wegen mir geboren wurdest in Bethlehem. Das ist Gold. Ich vertraue dir, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Das ist Gold. Gold ist auch, wenn ich sage, Herr Jesus, ich vertraue dir, dass ich immer noch in deiner Hand bin, auch wenn vielleicht in diesem Jahr nicht alles so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht habe. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, bei dir war. Einiges wäre ganz anders gewünscht. Wieder gehört von einem Freund, plötzlich Diagnose Krebs. Ja, wo ist denn da Gott? Warum lässt er das zu? Gold ist, wenn man auch in solchen Situationen, wo ich sage, das habe ich mir nicht gewünscht, das habe ich mir nicht ausgesucht, sagen, ich vertraue dir, dass ich auch da in deiner guten Hand bin. Und so sind wir eingeladen, damit möchte ich schließen jetzt, dass wir uns heute Morgen demütig neben diese Magier stellen und es ihnen gleich tun und innerlich auch anbeten und sagen, ich nehme das jetzt im Empfang, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist, Jesus. Ich nehme es dankbar und anbetend in Empfang, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und mir am Kreuz eine ewige Heimat möglich gemacht hast. Weil das brauchen wir. In der Schweiz war ja lang das Lied oben auf, alle haben es gesungen, jung und alt. Ewige Liebe, das wünsche ich mir. Kennt ihr alle dieses Lied? Aber was ist drin in der ewigen Liebe? Auch ewige Heimat, das wünschen wir uns. Das ist die Sehnsucht der Menschen, deshalb ist dieser nicht hochgradige Song so durchgebrochen, durch alle Bevölkerungsschichten, weil das ist die Sehnsucht aller Menschen. Wir sehnen uns nach ewiger Liebe und wir sehnen uns nach ewiger Heimat. Und das hat Jesus gebracht. Und da dürfen wir anbeten und auch sagen, ich gebe mein Leben ganz in deine Hand. Oder vielleicht auch wieder neu sagen, ich lasse mein Leben ganz in deiner Hand und bringe dir das Gold des Vertrauens. Und das Geniale ist, wenn wir uns darum immer wieder üben, manchmal ist es auch ein Üben, dieses Gold zu bringen des Vertrauens. Auch gerade wenn wir enttäuscht sind, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn die Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir uns das gedacht haben. Aber wenn wir uns trotzdem üben, im Gold bringen des Vertrauens, dann wird der Durchbruch zur Freude bei uns allen immer noch größer und noch tiefer. Und das wünsche ich uns allen. Amen.